Jeffrey G. Parker, Marshall W. van Alstyne und Sangeet Paul Chowdhury. Die Plattformrevolution. Von Airbnb, Uber, PayPal und Co. lernen, wie neue Plattformgeschäftsmodelle die Wirtschaft verändern. Was haben Amazon, Uber, YouTube, Airbnb und Facebook gemeinsam? Wenn du jetzt denkst, alle Namen stehen für erfolgreiche Unternehmen, dann liegst du damit natürlich nicht falsch. Aber es gibt etwas, das sie noch tiefer miteinander verbindet. Das Geschäftsmodell all dieser Unternehmen basiert auf Plattformen. In diesen Blinks werfen wir einen Blick auf eben jene Plattformen, das Geschäftsmodell der Zukunft. Was unterscheidet sie von gewöhnlichen Unternehmen? Was macht sie so erfolgreich? Und wie verändern Plattformen die Gesellschaft? Du erfährst, wie Plattformunternehmen funktionieren und welche Bereiche womöglich als nächstes von der Revolution erfasst werden. Blink Nummer 1. Plattformen profitieren von ihrer Schlankheit sowie von Netzwerkeffekten. Plattformen sind das Geschäftsmodell des 21. Jahrhunderts. Egal in welchem Bereich sie auftauchen, sie krempeln den Markt um und lösen eine wahre Revolution aus. Doch was macht Plattformunternehmen eigentlich so erfolgreich? Und worin unterscheidet sich ihr Geschäftsmodell von herkömmlichen Unternehmen? Eines der bekanntesten Plattformunternehmen ist Airbnb, das 2008 gegründet wurde. Airbnb gelang es innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt, die Hotelbranche aufzumischen und das ohne selbst Immobilien zu besitzen. Ein weiteres revolutionäres Plattformunternehmen ist Uber. Uber launchte ein Jahr nach Airbnb im März 2009. Das Unternehmen vermittelt via Smartphone Fahrdienstleistungen. Auch Uber forderte die Konkurrenz, in diesem Fall die Taxibranche, heraus, ohne über eine eigene Fahrzeugflotte zu verfügen. Ein drittes Beispiel für eine erfolgreiche Plattform ist Facebook, ein Medienunternehmen, das selbst keine Inhalte erzeugt. All diese Unternehmen eint, dass sie erfolgreich sind, ohne über die eigentlichen Ressourcen zu verfügen, die in ihrer Branche zentral sind. Airbnb, Uber und Facebook besitzen keine Hotels, keine Taxis und keine Heerscharen an Redakteuren. Sie stellen lediglich die Plattform, auf der Teilnehmer zusammenkommen und miteinander Geschäfte machen können. Genau diese Schlankheit macht den Erfolg dieser Unternehmen aus und ließ sie ungeahnt schnell wachsen. Ein gewöhnliches Hotelunternehmen zum Beispiel muss erst jede Menge Immobilien kaufen, um das Geschäft überhaupt anlaufen zu lassen. Das erfordert nicht nur hohe Investitionen, sondern dauert darüber hinaus auch noch sehr lange. Airbnb konnte sich dagegen viel schneller vergrößern, da die Firma nicht erst auf ausreichendes Kapital warten musste. Im Gegensatz zu den klassischen Unternehmen sind es bei Plattformunternehmen die Nutzer selbst, die die Wertschöpfung leisten. Airbnb lagerte einfach den gesamten Vermietungsprozess an seine Nutzer aus. Diese kümmern sich selbst darum, ihre Zimmer und Wohnungen anderen Nutzern zur Übernachtung zur Verfügung zu stellen. So kann das Unternehmen auf Ressourcen zurückgreifen, die es gar nicht selbst besitzt, und spart damit viel Geld. Die Superkraft von Plattformunternehmen ist der Netzwerkeffekt. Je mehr Nutzer sie auf ihrer Plattform versammeln können, desto stärker sind sie und desto mehr Profit verzeichnen sie. Dabei steigt die Wertschöpfung mit der Zahl der Nutzer, wodurch nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch die Nutzer, die gleichzeitig als Verkäufer fungieren, höhere Einnahmen verzeichnen. Doch ein solcher positiver Netzwerkeffekt ist nicht garantiert und kann natürlich auch ausbleiben. Wie baut man also eine Plattform erfolgreich auf und sorgt dafür, dass Nutzer darauf zusammenkommen? Das verraten wir dir in den nächsten Blinks. Blink Nummer 2. Eine gut designte Plattform berücksichtigt Teilnehmer, Wertschöpfung und Filter. Wie baut man eine erfolgreiche Plattform wie Facebook, Uber oder Airbnb auf? Wie schafft man einen virtuellen Ort, der Menschen zusammenbringt und etwas Neues bietet? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns zunächst die Designprinzipien von Plattformen etwas genauer anschauen. Wer eine Plattform designen will, beginnt erst einmal damit, die Schlüsselinteraktion festzulegen. Die Schlüsselinteraktion ist der elementare Austausch, also das, was die Plattform attraktiv macht. Auf Uber etwa ist das der Fahrdienst, der gegen Geld angeboten wird, und auf YouTube ist es die Möglichkeit, Videos zu teilen und anzusehen. Egal wie simpel oder komplex eine Plattform auch sein mag, damit die Schlüsselinteraktion funktioniert, bedarf es immer derselben drei Grundelemente, die gut durchdacht und programmiert sein wollen. Diese lauten User, Werte und Filter. Gehen wir diese Grundelemente der Reihe nach durch. Jede Schlüsselinteraktion hat grundsätzlich zwei Usergruppen. Die Anbieter, die einen Wert zur Verfügung stellen, indem sie zum Beispiel ein Video auf YouTube hochladen oder auf Uber ihren Fahrdienst inserieren, und die Kunden, die diese Angebote konsumieren. Das Plattformdesign muss dabei ebenfalls berücksichtigen, dass ein und derselbe User mehrere Rollen einnehmen kann. So kann etwa ein Airbnb-User sowohl sein Zimmer vermieten als auch eine Wohnung mieten, die andere Anbieter zur Verfügung gestellt haben. Die Kunst beim Plattformdesign ist es nun, dass die Nutzer möglichst leicht und ohne Verwirrung zwischen den Rollen hin und her springen können. Für das Design einer Plattform ist es außerdem wichtig, dass die angebotenen Werte gut gefiltert sind. Ein Filter sorgt dafür, dass Nutzer nur möglichst relevante Werteinheiten angezeigt bekommen. Eine Tinder-Userin etwa will nicht in der Flut der Singles verloren gehen, sondern in den meisten Fällen eher Menschen angezeigt bekommen, die sich in ihrer Nähe befinden. Und ein Nutzer von Uber möchte nur aus Fahrern wählen, die aktuell verfügbar sind. Orts- und Verfügbarkeitsfilter sind also entscheidend für die Nutzerfreundlichkeit einer Plattform. Schlecht programmierte Filter hingegen können die User derart mit unnötigen Informationen überhäufen, dass sie die Plattform entnervt verlassen. Wenn die drei Grundelemente richtig implementiert sind, kann es zu erfolgreichen Schlüsselinteraktionen kommen. Die Kundin bestellt ein Fahrzeug, der Anbieter erscheint und bringt die Kundin an ihr Ziel, worauf diese den Anbieter entlohnt. Werte wurden geschaffen und ausgetauscht. Die Schlüsselinteraktion ist abgeschlossen. Blink Nummer 3. Mit dem Pull-Effekt gewinnen Plattformen genug Nutzer. Schlüsselinteraktionen sind das Warum einer Plattform. Wenn es einer Plattform gelingt, etwas Neues zu bieten oder eine schon bekannte Sache so gut zu machen wie kein zweiter, dann ist das bereits ein großer Erfolg. Doch Schlüsselinteraktionen sind nur die halbe Miete beim Aufbau einer Plattform. Ebenso entscheidend ist das Wie. Wie generiert man genug Zulauf, damit die Plattform erst so richtig abhebt? Fest steht, dass Plattformen erstmal eine gewisse Anzahl an Usern brauchen, damit sie überhaupt funktionieren. Uber und Airbnb florieren nur deshalb, weil sie uns zuverlässig an vielen Orten Transport und Unterkunft garantieren. Gäbe es dagegen nur ab und zu einen Fahrer in unserer Nähe und nur wenige selten verfügbare Unterkünfte auf Airbnb, würden wir aufhören, die Angebote zu nutzen. Doch wie generieren Plattformen ein hohes Nutzeraufkommen? Indem sie sowohl auf Kunden als auch auf Anbieter einen Pull-Effekt ausüben. Leider ist das gar nicht so einfach, denn am Anfang einer jeden Plattform steht das Henne-Ei-Problem. Die User werden eine Plattform nicht aufsuchen, sofern sie ihnen keinen Mehrwert bietet. Und eine Plattform bietet keinen Mehrwert, wenn sie keine User vorzuweisen hat. Es gibt mehrere bewährte Wege, um dieses Problem zu lösen. Einer davon ist die sogenannte Follow-the-Rabbit-Strategie. Dabei fängt man mit einer Art Demo-Unternehmen an, das zunächst keine Plattform ist. Amazon etwa, das heute ein Plattformunternehmen ist und mit dieser Strategie startete, war so überhaupt nicht mit dem Henne-Ei-Problem konfrontiert. Zunächst war Amazon nur ein gewöhnliches Pipeline-Unternehmen, eines, das alle Produkte, die es online anbot, auch tatsächlich in seinen Lagern hatte. Da Amazon dies besonders gut machte, wuchs auch die Zahl der Kunden. Erst mit einem soliden Kundenstamm wandelte es sich zur Plattform. Amazon Marketplace ermöglichte es dann Tausenden von Händlern, ihre Produkte an Millionen Kunden weltweit zu verkaufen. Und Amazon verdiente künftig bei allen Interaktionen mit. Eine weitere Methode ist die Seeding-Strategie. Diese basiert darauf, dass die Plattform zunächst selbst dafür sorgt, relevante Werte für zumindest eine Usergruppe bereitzustellen. Nachdem Google das Smartphone-Betriebssystem Android gelauncht hatte, sorgte das Unternehmen selbst dafür, dass sich Android zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Apple iOS entwickeln konnte. Dazu setzte Google Preisgelder in Höhe von 5 Millionen Dollar aus, die die besten App-Entwickler erhalten konnten. Der Plan ging auf. Mit guten Apps kamen auch die Nutzer und mit den Nutzern wiederum neue App-Entwickler. Willkommen im Kreislauf des positiven Netzwerkeffekts. Blink Nummer 4. Durch gutes Matching und Nutzerfreundlichkeit gelingt es Plattformen, User zu halten. Wenn der Netzwerkeffekt einer Plattform erst einmal seine Sogwirkung entfaltet hat, gibt es scheinbar kein Halten mehr. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Wie gelingt es also, Nutzer auf einer Plattform zu halten? Schließlich gibt es zig Gründe, warum Nutzer einer Plattform überdrüssig werden. Wenn Interaktionen aufgrund einer veralteten Technologie unnötig kompliziert werden, wechseln sie schneller zur Konkurrenz, als man bis drei gezählt hat. Und eine Plattform, die es nicht schafft, User zusammenzubringen, die zueinander passen, hat kaum Chancen auf Erfolg. Um Nutzer langfristig auf einer Plattform zu halten, sind zwei Punkte zentral. Zum einen muss die Schlüsselinteraktion so einfach wie möglich gestaltet sein und zum anderen muss die Plattform dafür sorgen, dass die Teilnehmer einer Interaktion passgenau miteinander gematcht sind. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit war es unnötig kompliziert, auf einer sozialen Plattform ein bearbeitetes Bild zu teilen. Facebook-User mussten dazu die längste Zeit externe Bildbearbeitungsprogramme verwenden. Instagram ermöglichte es seinen Nutzern dann erstmals, in nur wenigen Schritten und innerhalb einer einzigen App ein Bild zu machen, es zu bearbeiten und anschließend mit anderen Usern zu teilen. Hindernisse beim Benutzen einer Plattform abzubauen, führt letztlich zu mehr Interaktionen zwischen den Nutzern. Ohne technologische Innovationen werden User irgendwann zu der Plattform wechseln, die ihnen eine leichtere Nutzung ermöglicht. Je einfacher, desto besser. Gutes Matching ist indes vor allem eine Frage einer guten und sinnvollen Datenauswertung. Stehen einer Plattform eine große Menge an Nutzerdaten zur Verfügung, ist das schon einmal die erste Miete. Je besser dann noch der Algorithmus ist, der diese Daten organisiert, sortiert und interpretiert, desto treffsicherer funktionieren die Filter. Und desto gewinnbringender ist letztlich die gesamte Interaktion. Doch wie steht es eigentlich um den Gewinn eines Plattformunternehmens? Das schauen wir uns im nächsten Blink an. Blink Nummer 5. Die Monetarisierung ist wegen des Netzwerkeffekts ein Drahtseilakt. Im Gegensatz zu klassischen Pipeline-Unternehmen macht eine Plattform selten automatisch Geld. Wie wir bereits gesehen haben, schaffen Plattformen zunächst einmal nur Werte durch Netzwerkeffekte. Eine ihrer größten Herausforderungen ist es daher, ihren Service zu monetarisieren, ohne dabei User zu verschrecken, den Netzwerkeffekt zu behindern und damit den Wert der Plattform zu zerstören. Die Monetarisierung bei den Plattformen Uber und Airbnb ist vergleichsweise logisch. Sie behalten einen gewissen Prozentsatz an jedem Geschäft dafür ein, dass sie die Plattform bereitgestellt haben, auf der der Austausch stattfinden konnte. Komplizierter wird es jedoch bereits bei Unternehmen wie Facebook oder Twitter. Bei diesen besteht die Interaktion nicht wie bei Uber in einem Service, sondern einfach in Beiträgen auf den Plattformen. Letztendlich werden nur Informationen ausgetauscht, für die Nutzer kein Geld zahlen würden. Facebook etwa setzt daher auf Monetarisierung durch Werbung. Noch komplizierter wird es, wenn der Service der Plattform selbst auf einmal Geld kostet. Müssen eine der Usergruppen oder gar beide Seiten auf einmal für die Teilnahme zahlen, kann dies die Netzwerkeffekte und damit den Wert des Unternehmens erheblich schädigen. Es gibt aber auch Firmen, die diese Hürde zu nehmen wissen. Ein Ansatz zu dieser Art von Monetarisierung ist es etwa, den Zugang für Drittparteien kostenpflichtig zu gestalten, so wie es das soziale Netzwerk LinkedIn getan hat. Die Plattform, auf der User Geschäftskontakte knüpfen können, ist für Personalberater kostenpflichtig. Die Plattform Meetup, die es Usern ermöglicht, Gruppenaktivitäten zu planen, gelang etwas Ähnliches. Zu Beginn konnten User die Plattform noch kostenfrei nutzen. Doch um Meetup zu monetarisieren, begann das Unternehmen damit, Veranstalter zur Kasse zu bitten. Mit einer Monetarisierung durch Werbung hatte man es zuvor auch versucht, doch es war Meetup nicht gelungen, genügend Anzeigenkunden aufzutreiben. Das Ganze galt als eine riskante Entscheidung und es kam, was kommen musste. Die Interaktionen nahmen drastisch ab. Doch wie sich herausstellte, hatte das sogar einen positiven Effekt. Während vor der Monetarisierung noch weniger als 2% der Veranstaltungen tatsächlich stattgefunden hatten, kamen danach die Hälfte der via Meetup organisierten Treffen auch wirklich zustande. So hatte Meetup letztlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hatte das Unternehmen monetarisiert und gleichzeitig die Qualität der Interaktionen verbessert. Blink Nummer 6. Unregulierte Plattformen können gesellschaftliche Schäden verursachen. Klar, Plattformen bieten ihren Benutzern zweifelsohne viele Vorteile. Ansonsten wären Uber, Airbnb, Amazon und Co. kaum so erfolgreich. Doch gerade besonders erfolgreiche Plattformen führen oft zu gesellschaftlichen Veränderungen, die nicht für alle positiv sind. Airbnb mag für all seine Nutzer sehr praktisch sein, doch unbeteiligte Dritte können auch Schaden davon tragen. Nachbarn von Airbnb-Vermietern etwa haben vermehrt Probleme mit Partytouristen. Und weil die gerne in den coolsten Stadtvierteln übernachten wollen, treibt Airbnb damit nebenher auch noch die Gentrifizierung und die Verknappung von Wohnraum an. Der große Erfolg von Airbnb sorgt in einem weiteren Nebeneffekt dafür, dass die Preise für Hausratversicherungen steigen. Das Unternehmen ist bestrebt, bei der Untermiete verursachte Schäden stets über die gewöhnliche Hausratversicherung abzudecken. Da durch die vielen Untervermietungen jedoch auch die Zahl der Schäden steigt, wirkt sich das negativ auf den durchschnittlichen Preis einer Versicherung aus. Das Beispiel zeigt, Plattformen brauchen Regulierung von außen. Staatliche Regulatoren sollten eingreifen, sobald Plattformen mit öffentlichen Gütern handeln. Teilweise passiert das auch schon. So wurde das Unternehmen Monkey Parking gar von den Behörden aus Städten wie Los Angeles und Boston verbannt. Über die Plattform können Nutzer Parkplätze an andere Nutzer verkaufen. Parkplätze gehören jedoch der Öffentlichkeit. Wenn Monkey Parking überall erlaubt wäre, wäre das nur der Anfang. Eine nächste Plattform würde womöglich Sitzplätze im Park anbieten, von Menschen, die morgens früh sämtliche Bänke besetzt halten. Vor allem aber bedarf es bei Plattformmonopolen einer besseren Regulierung. Der Marktanteil am Buchhandel von Amazon etwa ist inzwischen so hoch, dass selbst große Verlage gezwungen sind, dessen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren, obwohl sie diese eigentlich für unzumutbar halten. Die große Macht Amazons über den Buchmarkt zeigte sich im Streit mit der Hachette Book Group. Das französische Verlagshaus ist eines der größten der Welt. Und dennoch ist es auf den Verkauf durch Amazon angewiesen. Als sich die Hachette Book Group mit dem Plattformriesen über die Vertragsbedingungen stritt, bemerkte das Unternehmen, dass Amazon seine Bücher verzögert auslieferte und Vorbestelloptionen bei diversen Titeln fehlten. Blink Nummer 7. Das Bildungswesen könnte als nächstes von der Plattformrevolution erfasst werden. Einigen Plattformunternehmen ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, ganze Wirtschaftssektoren zu transformieren. Welche Branchen sind als nächstes dran? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Sektoren, in denen Informationen die Hauptwertquelle sind, besonders empfänglich dafür sind, von Plattformunternehmen aufgerollt zu werden. Zum Beispiel die Medienbranche. Facebook, Twitter und Co. haben Plattformen geschaffen, auf denen Informationen schneller ausgetauscht werden können, als es in traditionellen Medien wie Zeitungen und Fernsehen möglich ist. Auch Branchen, in denen planende und organisierende Gatekeeper eine Rolle spielen, sind naheliegende Kandidatinnen für Veränderungen. Denn Gatekeeper sind teuer und umständlich. Denken wir zum Beispiel an die Einkäufer und Lagerverwalter, die früher im Einzelhandel unerlässlich waren. Heute wird ihre Arbeit auf Verkaufsplattformen wie Amazon von den Usern selbst übernommen, effizienter und kostengünstiger. Informationen und Gatekeeper. Geht man von diesen beiden Kriterien aus, dann ist das Bildungswesen das Paradebeispiel für eine Branche, der ein Umbruch bevorsteht. Denn erstens sind Informationen das eigentliche Produkt von Schulen und Universitäten. Und zweitens handelt es sich um einen Bereich, in dem sich Gatekeeper nur so tummeln. Vor allem in den USA sehen sich Eltern mit komplizierten und teuren Verfahren konfrontiert, wenn sie ihr Kind an einer renommierten Universität einschreiben wollen. So bleibt sehr vielen Menschen der Zugang zur besten Bildung verwehrt. Dabei müsste das eigentlich nicht so sein. Und still und heimlich hat die Plattformrevolution im Bildungswesen schon begonnen. YouTube zum Beispiel macht heute Millionen Menschen Harvard-Seminare zugänglich. Der Lernplattform Duolingo gelingt es, den Sprachunterricht von traditionellen Institutionen zu entkoppeln. Und Plattformunternehmen wie Coursera sorgen dafür, dass ein Studium, das bisher nur als Gesamtpaket angeboten wurde, häppchenweise online absolviert werden kann. Auch wenn man sich bei Coursera Zertifikate ausstellen lassen kann, mangelt es bisher jedoch an Plattformen, deren Abschlüsse in der Berufswelt tatsächlich anerkannt werden. Doch wieso sollten zukünftig nicht auch Bildungsabschlüsse von Online-Plattformen etwas wert sein, wenn es ihnen gelingt, dieselbe Qualität in der Lehre zu erreichen wie an herkömmlichen Schulen und Universitäten? Das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass Plattformen etwas Einzigartiges gelingt. Sie schöpfen Wert aus Ressourcen, die sie selbst nicht besitzen. Ihre Stärke ziehen sie aus Netzwerkeffekten. Dank diesen gelingt es ihnen, rasant zu wachsen und ganze Branchen auf den Kopf zu stellen. Die Plattformrevolution ist noch nicht an ihrem Ende angelangt. Der Bildungsbranche etwa steht sie erst noch bevor. Eine Gefahr besteht jedoch, wenn Plattformen zu mächtig werden. Plattformen, die ihre Vormachtstellung missbrauchen, müssen daher staatlich reguliert werden. Das waren unsere Blinks zu Die Plattformrevolution. Von Airbnb, Uber, PayPal und Co. lernen, wie neue Plattformgeschäftsmodelle die Wirtschaft verändern. Von Jeffrey G. Parker, Marshall W. van Alstyne und Sangeet Paul Chowdhury. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.